Egal, ich will die Rolle auch haben. Und dann, ich werde jetzt mein Bestes geben. Ich will sie nicht wegnehmen, aber ich werde jetzt auch nicht mich extra schlecht spielen oder mir weniger Mühe geben.
Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute zu Gast im Esquire-Podcast Maximilian Mund, Hauptdarsteller der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Diese, naja, sagen wir mal, Mischung aus Breaking Bad und Sex Education geht bereits in die dritte Staffel. Darüber wollen wir natürlich mit Maximilian reden. Außerdem ein bisschen, was ihn politisch bewegt, gerade dieser Tage. Und nicht zuletzt machen wir auch den fast schon legendären Esquire-Fragebogen Life in Balance mit ihm. Viel Vergnügen heute im Esquire-Podcast. Gute Typen. Ich sage ganz herzlich willkommen im Esquire-Podcast Maximilian Mund, Hauptdarsteller von How to Sell Drugs Online Fast. Und es ist schon die dritte Staffel. Wahnsinn, oder? Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Moin.
Super schön, dass du da bist. Das Gute ist, das war sehr kurzfristig. Das heißt, ich kann nicht spoilern. Ich habe keine Ahnung, was in der dritten Staffel passiert. Okay. Ich konnte heute Morgen noch so ein bisschen quer recherchieren und ich glaube, es wird so ein bisschen krasser, oder? Kann es sein?
Ja, es wird ein bisschen erwachsener, so wie unsere Figuren erwachsener werden und jetzt das Abi machen und das richtige Leben bald anfängt, wird alles krasser. Ich hoffe, dass den meisten Leuten das nicht so krass wird nach dem Abi wie bei uns.
Und Moritz hat richtig Blut gerochen, oder? Der will jetzt mehr, oder? Also es ist ja schon letztendlich ein bisschen eine Breaking Bad Geschichte mit Moritz, oder?
Ja, also vor allem hat er erstmal ordentlich eins aufs Maul bekommen. Am Ende der zweiten Staffel wird ihm ja alles weggenommen.
Alles weg. Alles
ist im Arsch. Er macht seine Freundin ja Schluss. Er verliert seine besten Freunde oder seinen einzigen besten Freund. Er verliert sein großes Imperium, seinen Drogenshop. Er hat nichts mehr. Und so waren auch die Dreharbeiten dann anfänglich, dass ich sehr, sehr, sehr viel alleine war und sehr viel mit mir allein zu tun hatte während den Szenen. Und das war schon sehr, sehr traurig, weil oft dann sich doch schon auch das, was in den Drehbüchern passiert, sich so ein bisschen dann auch in die Realität übergibt und man versucht so ein bisschen im Charakter zu bleiben und man ist nicht mehr so viel mit den anderen zusammen und die hassen einen eigentlich. Also waren die Dreharbeiten schon am Anfang ganz schön Trübsal geblasen und traurig für mich, aber es wird alles gut am Ende.
Also ist das so auch so ein bisschen deine, ja, großes Wort, aber es ist ein bisschen deine Methode auch, dass du dann off-camera ein bisschen allein sein willst, auch um in dem Gefühl zu bleiben?
Nee, gar nicht. Ich fand es schrecklich. Ich habe versucht, dann mit sehr viel Schnacken mit dem Team und Tanzen und Kommunikation zu halten verbracht, weil ich das gar nicht so gerne mag, das, was in der Szene passiert, dann auch in den Alltag mit reinzunehmen. Wo Regie dann zwischendurch schon echt genervt war, warum ich denn die ganze Zeit rumhampel und ob ich nicht konzentriert wäre am Set. Aber ich war konzentriert. Ich habe nur gebraucht, ein bisschen wieder ein bisschen fröhlich Energie zu bekommen während diesen ganzen traurigen Alleinszenen, wo Moritz nur fertig gemacht wird und gehasst wird. Ja, ich bin da eher Fan von, dass es jetzt läuft die Kamera, dann bin ich im Character und wenn die Kamera aus ist, bin ich wieder, wieder good vibes, good energy tanken.
Ich habe so eine wahnsinnig lustige Geschichte gelesen. Brad Pitt und George Clooney verarschen sich immer so wahnsinnig krass am Set. Mhm. Und bei Ocean's 12, glaube ich, hat Brad Pitt dem ganzen Cast gesagt, bei Ocean's 11, also bei dem ersten Ocean's-Film, hat Brad Pitt dem ganzen Cast gesagt, George ist jetzt Method Actor. Es ist ganz wichtig, dass ihr ihn nur mit Mr. Ocean ansprecht und ihr dürft ihm nicht in die Augen gucken. Ja? Und das ganze Set hat 2 Wochen mitgespielt und George Clooney, der, glaube ich, ein total netter, offener Typ ist, dachte, was ist denn hier los?
Scheiße. Ja, das ist ein Albtraum für mich.
Spielt ihr euch aber schon auch mal Streiche am Set und verarscht ihr euch oder gar nicht? Ich meine, ihr arbeitet jetzt ja schon eine Weile zusammen.
Ja, das hat man auf alle Fälle auch gemerkt. Man ist echt so super locker geworden, jetzt auch in der dritten Staffel. Und man wusste genau, was man macht. Man konnte ein bisschen lockerer lassen. Man wusste, was die Rolle ist und konnte sich am Set auch mehr entspannen irgendwie und das miteinander noch mehr genießen und das nicht nur als Arbeit zu sehen. Also Streiche direkt. Es war natürlich auch schwierig jetzt. Während Corona musste man halt hinter der Kamera immer auch viel Abstand halten. Vor der Kamera durften wir zwar alles machen, was man normal machen darf. Aber hinter der Kamera, es war schon so, man musste immer so 2 Meter auseinandersitzen und es war trotzdem auch so schon ein bisschen distanziert. Und da hat man sich eher über Späße oder über Handyvideos sich nahe gefühlt, wenn man sich gegenseitig gefilmt hat oder auf dem Arm genommen hat.
Also gerade für Schauspieler bestimmt eine schräge Zeit gewesen, ne? Und auch in deinem Fall ja auch ein bisschen eine traurige Zeit, weil du ja auch Theater machst mit jungen Menschen und ihr konntet, glaube ich, nicht proben. Ist es inzwischen besser? Konntet ihr euch mal wieder sehen?
Ja, also wir haben viele Zoom-Proben gehabt, was ich wirklich schwierig fand, weil gerade die Theaterarbeit, die wir da machen, total von Berührung lebt und miteinander und zusammen schwitzen und den Atem der anderen zu spüren. Und dass das nicht möglich war, war schon schwierig. Wir hatten tatsächlich jetzt letzte Woche auf dem Kampnagel draußen auf dem Hof in Hamburg aufführen dürfen. Aber auch da musste jeder auf seiner Position bleiben. Es ist sehr ein statisches Theater, was dann dort passiert. Nicht so mit dem ganzen Körper und mit anfassen und berühren und zusammen tanzen und zusammen choreografieren, sondern doch schon trotzdem sehr vereinzelt. Was schade ist, aber trotzdem wird die Arbeit weitergemacht und ich bin ganz glücklich, dass wir beim Film das weitermachen durften und dass wir drehen durften und vor der Kamera weiter die Normalität ausleben durften, die wir eigentlich alle gewöhnt sind.
Ja, was mich total interessiert, vielleicht ist das ein ganz gutes Thema für uns heute, weil wir, also Esquire ist sehr, sehr jung, ja, wir versuchen irgendwie aber auch gleichzeitig ganz viele Jungs und jeden, der Lust hat, da reinzulesen und mitzumachen, mitzunehmen, ja.
Ja.
Und du stehst, finde ich, vor einer ganz ähnlichen, oder ihr steht vor einer ganz ähnlichen Herausforderung. Ich nenne das mal das Harry Potter Syndrom, ja. Ihr spielt ja, jetzt sagst du ja Abiturienten, also eigentlich so 19-Jährige. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du bist jetzt auch keine 19 mehr, ne? Also wie
Nein.
macht man das, wenn man eigentlich so wie Harry Potter, also Daniel Radcliffe, der irgendwann halt deutlich, deutlich älter war als Schauspieler, als der Charakter im Buch und im Film. Wie macht ihr das, dass man das A, darstellerisch noch gut hinkriegt und B, aber irgendwie auch in der Birne halt an diesen Menschen dranbleibt, die ja tendenziell dann langsam, aber sicher ein bisschen anders ticken, als man das selber tut?
Ja, das stimmt. Also das Gute bei meiner Rolle war immer, dass viel auch darauf rumgeritten wird, auch in der Serie, dass durch den sehr vielen Stress er sehr schnell altert und sehr schnell fertig und alt aussieht. Deshalb war das okay. Natürlich für mich jetzt kein so tolles Kompliment, wenn die sagt in der Maske, ja, wir müssen nichts machen, du sollst fertig und alt aussehen. Und ich dann einfach ohne Make-up vor die Kamera trete. Was gut ist, dass ich eine Schwester habe, hat jetzt gerade ihr Abi gemacht. Und die ist 18 und mit der habe ich einen sehr engen Kontakt. Und daher bin ich da doch noch sehr nah dran an der Generation 18 jetzt. Ja, und dann irgendwie, man ist dann da plötzlich noch mal Kind, sobald man da am Set ist. Und man fühlt sich auch, man ist es so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling. Man wird so zurückgeworfen, einfach nur durch das Setting, in der Schule dort zu sein und in einem Kinderzimmer zu sein und auch bei den Eltern zu Hause zu wohnen in der Serie. Das macht so viel, dass man automatisch. Jetzt ist ja auch nicht viel, 5 Jahre zurückgeworfen wird nochmal.
Wie ist das für dich selber so? Also, weil das ist ja, ich finde, How to Sell Drugs Online Fast ist viel mehr eine Generationengeschichte, als es ehrlich gesagt eine Drogengeschichte oder eine Drogenhandelgeschichte ist. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, da geht es eigentlich viel mehr um Kommunikation, als tatsächlich jetzt darum, dass der Moritz da einen Drogenhandel aufzieht mit seinem besten Kumpel so. Wie bist du selber kommunikativ unterwegs und hast du das Gefühl, da wird man ab und zu schon mal so ein bisschen abgehängt?
Also ich bin schon echt viel auf Instagram unterwegs und kommunikativ sonst halt auf WhatsApp oder so. Ich einfach, aber auch durch die Serie beschäftige ich mich damit so viel und bin relativ auch viel online, dass ich nicht das Gefühl habe, jetzt schon langsamer zu sein als meine Schwester oder die jetzige Jugendgeneration, sondern schon irgendwie voll noch da in den Flow reinkomme und auch ab und zu mal auf TikTok unterwegs bin, obwohl ich da schon merke, das ist schon eine andere Generation jetzt, TikTok. Da komme ich nicht mehr so mit. Ja, aber ich glaube, abgehängt bin ich noch nicht. Ich kann richtig schnell tippen auf dem Handy. Also.
Mit zwei Daumen, was ist deine Technik? Nee,
nur ein Daumen. Zwei Daumen für Alte.
Ein Daumen?
Ja, ein Daumen und dann so.
Okay, ich habe einen Zeigefinger.
Ja, nee, das ist
alles für Alte? Ja. Das ist für über 40-Jährige? Okay, got the message. Alles klar. Nee, aber wie war es, als ihr euch wieder gesehen habt? Und wie war es? Ich glaube, das ist ja, zumindest wenn man die Interviews mit euch liest und guckt, dann wisst ihr ja eigentlich beim Dreh der zweiten Staffel oder jetzt beim Dreh der dritten Staffel noch nicht, gibt es eine dritte Staffel oder gibt es eine vierte Staffel? Also ihr kommt ja eigentlich jedes Mal, oder wie ist das, wenn ihr zusammenkommt? Ihr müsst euch ja jedes Mal wieder zerreißen, damit irgendwie euer Baby weiter gedeihen und wachsen darf. Also wie war es jetzt, als ihr euch wieder getroffen habt, alle?
Ach, das Schöne war, sich überhaupt endlich mal in einem Sommer kennenzulernen oder zu sehen und alle nicht mehr so weiße Käsebrote waren und alle mal ein bisschen Teint haben und irgendwie so nach Urlaub aussahen und waren so, oh, und jetzt arbeiten wir mal, während wir normalerweise Urlaub machen und genießen den Sommer zusammen. Aber ja, es ist immer wieder ein Bangen, ob es weitergeht. Ich habe Bock, dass es weitergeht. Ich glaube, wir alle haben richtig Blut geleckt, so vor allem nach der ersten Staffel, nachdem wir gemerkt haben, boah, das ist echt cool, was wir hier gemacht haben. Oder Leute finden das zumindest cool, was wir hier gemacht haben, relativ viele. Und trotzdem, dadurch, dass wir so verteilt sind in Deutschland, sieht man sich sonst auch kaum. Man sieht sich wirklich nur, wenn man wieder zurückkommt ans Set, um diese Serie weiterzudrehen.
Ja, ihr seid ja, glaube ich, mit Dark zusammen der deutsche Exportschlager auch bei Netflix. Wie viel Einblick kriegt ihr da? Ich höre da immer von so Meetings, die man hat, damit man mal ein bisschen erfährt, wie das so läuft, damit man auch Feedback hat. Wie läuft denn so die Zusammenarbeit mit Netflix und wie viel kriegt man da wirklich mit? Weil es ist schon auch eine ganz schöne Blackbox, oder?
Ich hatte noch kein Meeting mit Netflix. Also, ich weiß nicht, ob das dann noch, ob das höhere Tiere sind oder krassere SchauspielerInnen, die da so Meetings mit Netflix haben. Wir sind da relativ außen vor. Wir haben eigentlich nur die Produktionsfirma hat konkret Kontakt mit Netflix und wir haben über die Produktionsfirma Kontakt mit Netflix oder kriegen da was mit. Aber wir sind da wirklich leider, egal wie viel wir betteln, wir bekommen keinen Einblick in die Zahlen oder Prognosen oder was auch immer, leider.
Wir haben neulich diskutiert in der Redaktion, weil wir eine Geschichte machen wollen, nämlich Serien, die auf wahren Begebenheiten basieren. Und da haben wir uns sind wir so ein bisschen ins Diskutieren gekommen, ab wann man das eigentlich Klammer auf noch Klammer zu behaupten darf. Würdest du sagen, dass How to Sell Drugs Online Fast in eine Geschichte basiert auf einer, basiert auf einer wahren Geschichte, dass das auf How to Sell Drugs Online Fast noch zutrifft oder habt ihr jetzt da so drauf rumgejazzt, dass das eigentlich nicht mehr so richtig seriös zu behaupten ist?
Also,
vielleicht magst du auch den Hintergrund ein bisschen erklären für Menschen, die vielleicht noch nicht damit angefangen haben.
Also, die wahre Begebenheit, auf der unsere Serie basiert, ist, dass ein Jugendlicher aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen im Internet verkauft, im Darknet verkauft. So, demnach ist alles wahre Begebenheit, was wir an Coding und Nerd-Stuff zeigen in der Serie, weil das alles wirklich echt ist. Und ich glaube, gerade für Leute, die da auch drinstecken und die programmieren können und die coden können, ist es mega das Fest, sich das anzugucken, weil das alles halt echt ist und mega viele geile Hacks dabei sind. Und trotzdem auch für Leute, die davon gar keine Ahnung haben, die können sich das trotzdem angucken und haben Spaß dabei und müssen es nicht verstehen. Es ist eher noch so ein i-Tüpfelchen. Aber wenn man so sagt, dass das nach einer wahren Begebenheit ist, dann ist, glaube ich, alles, was kein Fantasy ist, irgendwo beruht auf wahre Begebenheiten, weil es bestimmt irgendwo mal Menschen gibt, der das und dies gemacht hat. Und ich glaube, sobald Magie oder Zauberei ins Spiel kommt, dann kann man sagen, es ist nicht mehr beruht auf wahren Begebenheiten.
Lustig, dass du sagst, du bist, glaube ich, großer Fantasy-Fan, ne?
Ja.
Wie kann, also andersrum, vielleicht andersrum gefragt. Bist du selber ein ziemlicher Nerd und hat das und äußert sich das im Bereich Fantasy ganz besonders?
Ja, bei Fantasy auf jeden Fall. Also ich Ich liebe Science Fiction und Fabelwesen und alles Mögliche. Ich habe hier auch um meine Tür so einen riesigen Fischschwanz hängen, den ich gebaut, gebastelt, genäht habe. Also so einen großen Meermann-Schwanz und auch einen Zauberstab an der Wand hängen. Und ich liebe, da könnte ich mich drin verlieren in so Fantasy-Geschichten.
Was ist dein Favorite Universum? Ist das so Herr der Ringe oder Game of Thrones oder wo fällst du total ins Rabbit Hole?
Es gab mal eine Buchreihe, die heißt Die Geheimnisse der Spiderwicks.
Aha.
Das ist, glaube ich, so meine favorite Fantasy World. Da geht es so ganz viel um Kobolde und Elfen und aber auch, also vor allem sehr, sehr gruselig und morbide. So ist jetzt nicht so pretty und blumig und so, sondern eher so gruselig und weird. Oder Pan's Labyrinth bin ich auch großer Fan von.
Guillermo del Toro, glaube ich, ne?
Genau, ja. So was gruselig Fantastisches. Und daher auch so Meereswesen, also auch den Fischschwanz, den ich gebastelt habe, der ist komplett schwarz und schleimig und eher so dark und nicht so schön.
Es gibt ja auch Fotos von dir, die sind auch genau wie du sagst, also du bist sehr interessiert an Fotografie, das kommt natürlich auch Instagram dir sehr entgegen mit, und da gibt es ja auch einige Fotos, die sind so ganz dark, aber sehr ästhetisch. Ist das auch was, was dich von der Ästhetik reizt, oder?
Ja, voll. Ich mag halt diese Gegensätze, weil man sonst, wenn man so an Fantasy denkt und Fabelwesen, dann hat man dieses blumige, schöne Einhörner und alles ist schön und glitzert und Regenbögen. Und dann aber das in so einem etwas merkwürdig, gruselig anmutenden Szenario zu bauen, finde ich irgendwie eine schöne Reibung.
Mhm. Würde dich das auch reizen, da was umzusetzen im Kino oder im Fernsehen?
Ja, also ich warte brennend darauf, dass es ein Angebot gibt aus der Fantasy-Richtung. Da wäre ich Feuer und Flamme. Egal was, ein Centaur spielen oder ein Kobold oder irgendwas. I take it.
Cool, drücken wir dir ganz fest die Daumen. Vielleicht noch ein bisschen zu dem Nerd-Ding. Also wenn du sagst, dass das für Coder und so, ich kenne mich da nicht besonders gut aus, ehrlicherweise, aber ich finde auch, das ist halt einfach so wahnsinnig modern und schnell und hart gefilmt, How to Sell Drugs Online Fast. Also holt ihr euch da, also jetzt nicht du im Speziellen, aber die MacherInnen, holt ihr euch da Beratung ans Set? Also sind dann Coder da oder im Vorfeld, damit man da eben so diese Credibility herstellt für das Sujet?
Tatsächlich ist die Produktionsfirma nur bestehend aus Nerds. Also das sind alles Nerds und Nerdinnen, die wissen ganz genau, was sie da machen. Die brauchen da gar kein extra Personal von außen, weil das wirklich Freaks sind und die wissen das alles. Und wir haben auch immer zwei, drei Leute am Set, die live auch uns Sachen zeigen und diese ganzen Nachrichten, die wir schreiben. Und wenn ich code, dann passiert das alles real auch auf dem Bildschirm. Also das ist alles schon fertig und ist da und wird mir erklärt, welchen Schritt ich mache. Und manchmal sind es so Reihenfolgen von 25 verschiedenen Klicks, die ich innerhalb von einem Take klicken muss, dann muss ich hier, dann muss ich dort was eingeben, dann öffnet sich das Fenster, okay, merkst du dir das, dann musst du das Fenster nach da oben schieben und dann versuchst du dir das die ganze Zeit einzubringen, kriegst es aber erst so 10 Minuten, bevor der Take ist, kriegst du es hingestellt, den Laptop, die sagen dir das und dann machst du das und dann machst du das und irgendwie machen die es so toll, dass es dann auch funktioniert und dann bist du auch richtig stolz nach so einem Take, wo die Kamera auf dich zufährt und den Bildschirm sieht, dass du es geschafft hast, in der Zeit genau da das Fenster zu klicken und dann hier, weil es halt alles live passiert und nicht später reingeschnitten ist.
Aber ich glaube, du hast ein Handmodel, oder? Weil du nicht so gut tippen kannst.
Ja, wenn es dann Close-Ups gibt, wo dann nochmal mehr geschrieben wird, dann gibt es Doubles für uns alle, glaube ich, weil man das musst du ewig studieren, also einstudieren und lernen, das Coden. Ja. Und dabei, das war einfach nicht so wichtig, dass wir das real machen, weil man es so kurz nur sieht und das wäre zu viel Zeit und Aufwand und Geld gewesen, uns das beizubringen.
Ja. Also ein Teil von dem Netflix-Erfolgsrezept und auch logischerweise damit von How to Sell Drugs Online Fast und dass es hoffentlich auch erfolgreich weitergeht, ist ja, Netflix macht es ja ein bisschen wie so ein Eis. Sehr lustiger Begriff übrigens, der sehr gut passt, wie so ein Eisdealer, ja, nämlich so Schokolade plus Vanille und da drüber so bunte Streusel schmeckt halt jedem. Ja, kannst du oder wurde euch das vielleicht sogar am Anfang offenbart, was so das Rezept für den Eisbecher How to Sell Drugs Online Fast sein soll? Weil, also ich schmecke da schon Breaking Bad raus. Ich schmecke da vielleicht so ein bisschen Sex Education und Euphoria, wobei ich nicht sicher bin, ob es Euphoria da schon gab. Ich glaube nicht.
Nee, das ist tatsächlich witzig. Sex Education, Euphoria und wir kamen im selben Jahr raus, im Sommer 2019. Und es war halt total witzig, weil Sex Education kam so 2 Monate vor uns raus und der Protagonist Otis hat ja auch so eine Downjacke in 3 verschiedenen Farben an. Und wir waren so, hä? Wie? Also wir hatten keine Connection zu dem. Wir haben das, also es war auch, glaube ich, nicht Netflix groß im Spiel in der Kostümentscheidung, weil wir haben alle im Fundus diese Jacke gesehen und waren so, oh, die wäre super für Moritz. Und dann ist es einfach fast genau die gleiche Jacke für einen sehr ähnlichen Charakter. Ich glaube, dass es tatsächlich bei How to Sell Drugs viele Zufälle waren, die plötzlich trotzdem in dieses Konzept ging von, das kommt mega gut an, aber dass es bei uns gar nicht so gezielt war, jetzt einen Algorithmus zu knacken von das und das und das muss in der Show sein, dann funktioniert sie gut, sondern eher so ein Experimentieren war und auch ein Geschmack einfach von der Produktionsfirma war, das finden wir geil, das finden wir geil, lass uns das alles mal machen und zufälligerweise finden das ein paar Millionen Menschen auch geil, was die geil fanden.
Du hattest, glaube ich, du hattest für eine ganz andere Rolle vorgesprochen, oder? Du hast, glaube ich, für Lennys, ja. Ich weiß dann gar nicht, ob der Charakter, der Lenny zu dem Zeitpunkt war, auch schon ein Mensch mit Behinderung war, also ob du im Rollstuhl auch vorgesprochen hast. Aber du bist ja dann, glaube ich, nochmal zurückgepfiffen worden, komm nochmal vorbei und lern doch mal kurz noch die Moritz-Lines so ungefähr. Was mich daran interessiert, jemand anders hatte ja schon die Moritz-Rolle. Hast du ein sehr schlechtes Gewissen oder, mein Gott, tough shit, da muss man halt durch als Schauspieler oder Schauspielerin?
In dem Moment auf alle Fälle tat mir das mega leid und wir waren auch beide an demselben Tag noch da und haben dann abwechselnd jeweils den Moritz gesprochen und hatten zusammen auch Moritz und Lenny gesprochen und gespielt. Und es hat super gut funktioniert und ich war dann sehr überfordert und überrascht, als dann kam, guck dir auch mal die Texte an und er war auch sehr überfordert in dem Moment, glaube ich. Und aber irgendwie in dem Moment war man so, okay, geil, ich will die Rolle auch haben. Und dann, ich werde jetzt mein Bestes geben. Ich will sie nicht wegnehmen, aber ich werde jetzt auch nicht mich extra schlecht spielen oder mir weniger Mühe geben. Also es ist eine doofe Situation, in der, glaube ich, niemand stecken möchte.
Was mir auch so wahnsinnig gut gefällt und was euch, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass das Menschenbild, das ihr transportiert, wirklich sehr, sehr divers ist und dass ganz verschiedene, also natürlich spielt es an einem deutschen Gymnasium, schätze ich mal, ist es, ne? Ich glaube, es spielt keine große Rolle, aber wenn ihr Abi macht, muss es ein Gymnasium sein. Aber da, dass einfach so ganz verschiedene Menschen dargestellt werden, ist das überhaupt ein Thema bei euch am Set? Oder ist es das Natürlichste von der Welt, dass eben auch ein Mensch mit Behinderung dargestellt wird und dass irgendwie ein Mädchen dargestellt wird, das sehr Social Justice-mäßig drauf ist? Andere Mädchen sind vielleicht eher so ganz klassische deutsche Teenager. Also spielt das für euch eine Rolle oder ist das gar nicht so wichtig in eurer Wahrnehmung?
Also ich glaube schon, man beschäftigt sich schon auch sehr viel damit und schaut sich Produktion an und irgendwann schaut man auch schon mit dem Auge darauf, wie sehr wird darauf geachtet, divers Sachen darzustellen und Themen anzugehen und Sichtweisen zu zeigen. Ich glaube, das macht ja auch jede Geschichte wertvoller und interessanter, je diverser sie aufgestellt ist und desto besonderere Blickwinkel gezeigt werden. Wenn man dann aber irgendwie, also ich glaube, wir sind auch alle in einem sehr diversen Kreis aufgewachsen und leben in einem sehr diversen Kreis, wo es einfach dazugehört und wo es dann schon auffällt, wenn es nicht so ist und man ist so, hä, das ist aber jetzt irgendwie alles ein bisschen einfach dargestellt und sehr einfältig. Aber mir ist es schon auf alle Fälle wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist, Repräsentationen zu zeigen und gewisse Dinge sichtbar zu machen.
Mhm. Was mich total interessiert, du hast mal einen Fotopreis gewonnen mit, ich glaube, du musst mich bitte korrigieren, weil es nicht so einfach zu recherchieren ist. Aber du hast mal einen Fotopreis gewonnen mit 3 Fotos, die dein Deutschland darstellen. Und das fand ich ganz interessant. Auf dem einen Foto, also es sind mehr oder weniger Selbstporträts, die du in Photoshop dann, wenn mehrere Menschen, nämlich bei dem einen zum Beispiel zu sehen sind, die du in Photoshop dann zusammengebaut hast. Und vielleicht wollen wir da ein paar Minuten drauf verwenden, was ist denn da in Deutschland und warum hast du es auf diese Art und Weise dargestellt? Ich finde es ganz, ganz interessant. Das eine ist nämlich Angela Merkel mit der berühmten Raute, also mit der Hand vor dem Bauch mehr oder weniger und mit ihrer Signature-Geste. Das andere ist der Bruderkuss zwischen Erich Honecker und ich glaube, es war Brezhnev. Ne? Und das dritte, da musst du mir jetzt ganz kurz auf die Sprünge helfen. Jetzt habe ich einen Knoten im Hirn.
Was war das? Noch weitere. Es war einmal noch die Brüder Grimm und
die Brüder Grimm, genau.
Und ein Gartenzwerg.
Und ein Gartenzwerg. 4 Fotos.
Genau.
Also die Eckfahnen von Deutschland hast du sozusagen. Oder erzähl mir mal die Idee dahinter, weil gerade auch, warum zeigt jetzt ein zu dem Zeitpunkt Anfang 20 Jahre alter junger Mann die Gebrüder Grimm als so ein wichtiges, also warum wählst du unter 4 Fotos die Gebrüder Grimm aus?
Ja, ich glaube, das hängt vor allem halt mit meiner Fantasie für Geschichten und Übernatürliches zusammen. Und ich liebe dieses leicht gruselige, merkwürdige, urige Deutsche. Und nicht zu wissen, was in den Wäldern steckt und Wölfe und so und so eine leichte Angst. Ich war da 19 als bei dem Fotowettbewerb und ich fand es einfach, viele Fotowettbewerbe legen immer so sehr viel Wert auf so Reportagefotografie und die Realität darstellen. Und ich wollte so ein bisschen meine eigene Realität schon immer darstellen und finde deshalb auch Fantasy einfach so cool und ich weiß nicht, ich glaube, heute gucke ich auch ein bisschen kritischer, gerade auch politisch und so auf Deutschland. Und damals war es eher so, ja, Merkel gehört halt dazu, weil es nun mal unsere Kanzlerin.
Und du kanntest praktisch, also du hattest nicht so richtig eine andere, also Schröder hast du wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen gehabt, oder?
Nee, ja. Nee, einfach. Aber auch einfach mal eine Frau als Kanzlerin zu haben, es ist einfach ein schönes Bild auch. Und trotzdem auch ein schönes Bild für Deutschland. Tja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich heute machen würde, wenn ich mal in Deutschland nochmal...
Das wäre die nächste Frage. Wenn du heute das Projekt wiederholen würdest.
Ja, vielleicht würde ich dann doch eher wieder dann nochmal in die Reportagefotografie steigen und sowohl Missstände als auch schöne Sachen einfach aufdecken und wie schön es ist, dass wir auch während der Corona-Pandemie jetzt wirklich gut, also die meisten gut leben konnten trotzdem und gut über die Runden gekommen sind, ungefähr so zumindest, was ich aus meiner Perspektive sprechen kann, weil wir das relativ gut gemanagt haben. Meine Mutter ist ja auch Krankenschwester, was in den Krankenhäusern passiert ist, aber trotzdem war es ja alles noch im Maße im Vergleich zu anderen Ländern, wie es dort eskaliert ist. Ja, es ist schwierig. Ich habe mich lange nicht mehr mit Deutschland beschäftigt. Ich kann mich auch gar nicht so, ich würde jetzt auch bei den Spielen oder also bei Fußball jetzt, ich bin gar nicht so, Deutschland oder Argentinien oder Portugal, sondern eher so.
Es gibt einen User bei Spotify, der heißt Maximilian Mund. Der hat den Flitzer, der mit der Regenbogenfahne.
Ja.
Bist du das?
Nee.
Nee, okay. Muss mal bei Spotify, ach, muss mal gucken, Maximilian Mund. Ist tatsächlich, der hat den Flitzer von der Allianz Arena als Profilbild.
Ich habe gar kein Spotify, aber das ist ja witzig. Ja, finde ich gut. Schönes Bild.
Ja. Genau. Die nächste Frage ist nämlich, ist How to Sell Drugs Online eigentlich besonders deutsch oder ist es gar nicht so deutsch? Ihr kriegt ja bestimmt auch Feedback aus vielen, vielen Märkten. Also hast du das Gefühl, das ist eine universelle Geschichte oder hast du das Gefühl, das ist schon auch im Kern eine ganz, ganz deutsche Geschichte?
Na, ich würde schon sagen, dass es eine universelle Geschichte ist, sonst würde es, glaube ich, auch gar nicht so gut international ankommen. Es ist einfach eine deutsche Urigkeit oder Merkwürdigkeit, die da mit drin ist, die aber, glaube ich, auch die Briten haben. Es ist einfach sowas Verkorkstes, Merkwürdiges, Wolkiges, irgendwie nie schönes Wetter und die Menschen sind irgendwie alle gelangweilt und es passiert nicht besonders viel und alles ist ein bisschen eingerostet. So, und dass da endlich mal was passiert, das ist dann ist schon krass, wenn der Hund bei den Nachbarn auf den Rasen gekackt hat. So, ich glaube, das ist der Charme, den einige Länder haben, aber vor allem auch Deutschland, weil wir einfach so gemütlich sind.
Zwei Fragen. Du hast ja von deiner Mama schon gesprochen. Kannst du Puls messen?
Nein.
Einen Verband also anlegen?
Verband anlegen, ja.
Ein Bein abbinden. Könntest du mir das Leben retten, wenn mir das Weißbierglas in die Hauptarterie fällt?
Vielleicht. Bestimmt. Ich habe ja einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ich kriege das schon. Und ich bin eher durch die Arbeit meiner Mutter enthemmt, wenn es darum geht, über Fäkalien zu sprechen oder so, anstatt über aktiv irgendwas jemanden das Leben zu retten. Man ist eher ein bisschen hemmungsloser, weil man so viel mitbekommt aus dem Arbeitsalltag.
Ist deine Mutter gesund durch die Pandemie gekommen?
Ja.
Oder hat ja?
Nee, die hat es trotzdem, die hat sich nicht angesteckt. Alles gut verlaufen.
Super. Seid ihr da drüben eigentlich synchronisiert? Also, oder wie ist das in Amerika? Da ist ja Synchronisation nicht so, ich glaube, eher Untertitel dann, oder?
Nee, tatsächlich ist das, glaube ich, auch eine Auszeichnung von Netflix, dass Netflix irgendwie alles synchronisiert, egal in welchem Land, kann man das synchronisiert schauen. Wir haben die erste Staffel selber synchronisiert auf Englisch. Und dann ist Netflix aufgefallen, dass viele Leute dann auf die Untertitel umgeschaltet haben währenddessen. Und deshalb wurden wir komplett neu nochmal synchronisiert von Briten für die erste, zweite und jetzt auch dritte Staffel.
Geil. They talk too much like the Germans.
Yes. Obwohl sich viele auch beschwert haben. Es ist sehr vielen aufgefallen, dass es geändert wurde, das Dubbing, und waren so, hey, wo sind die alten Stimmen? We want them back.
Also die erste Staffel ist noch von euch synchronisiert, oder wie?
Nee, die haben das auch dann ausgetauscht für die erste Staffel Netflix.
Aber das war ja auch wahnsinnig viel Arbeit für euch, oder?
Ja, also es war eine sehr schnelle Arbeit, vor allem. Wir hatten nur 4 Tage Zeit, 3 Stunden komplett jedes einzelne Wort, jeden Atmer nochmal auf Englisch zu machen. ohne Coaching oder das Wissen zu haben. Und alle mit verschiedenen Akzenten. Lena hat man ja in den USA gelebt, Damian war auch mal in den USA für mehrere Monate. Ich war mal 1 Monat in den USA, nicht mal 4 Wochen. Und hatte sonst nur Englischunterricht und wir hatten alle sehr unterschiedliche Akzente dann auch in der Synchronisation. Ich glaube, das war ein bisschen verwirrend auch.
Was mich total gewundert hat, und ich fand es aber gut, gleichzeitig finde ich es schade, ist, dass man Bjarne Mädel nicht irgendwie schwer verletzt hat liegen lassen oder so, sondern dass er wirklich, Spoiler-Alarm für alle, die noch gar nicht geguckt haben, dass er wirklich von euch, man muss jetzt sagen, auch unter relativ unglücklichen Umständen, aber er wird von euch über den Haufen geschossen und er stirbt. Würdet ihr manchmal gerne seinen Geist am Set haben und nicht nur seine Familie, die ja schwere Rachegelüste hegt? Also das, wie ist das? Bjarne Mädel, es war so geil. Es ist ein bisschen schade, dass er nicht so serientypisch einen Rückweg offen hat. Oder einen Zwillingsbruder vielleicht.
Ja, absolut. Also wir haben auch sehr viel diskutiert und sehr viel die Showrunner und Writer belabert. Oh, bitte, und kann er nicht irgendwie, so wie bei Breaking Bad, der Typ im Rollstuhl da sitzen und nichts machen, außer eine Klingel klingeln und einfach komplett weggetreten sein oder selber auch jetzt im Rollstuhl sitzen und dann coole Szenen wie er neben Lenny, der auch im Rollstuhl sitzt und Lenny aber viel mehr kann als er, weil er einfach komplett geschädigt ist. Also es wären bestimmt witzige Szenen geworden, aber weiß nicht, ich glaube, Bjarne hat auch einfach sehr viel zu tun und dann war es auch zu, ja, okay, es ist manchmal auch cool, einfach konsequent zu sein und sagen, wir haben ihn wirklich umgebracht und viele haben ihn gemocht und ihn geliebt und wir nehmen ihn euch weg, weil wir einfach hart sind.
Ja, also kann man How to Sell Drugs Online Fast auf keinen Fall vorwerfen. Das finde ich auch das Gute daran, es ist auch einfach hart genug. Ich meine, letztlich, da geht's um was, da geht's um sehr viel Geld für die Menschen dort, da kommt ihr in ganz dubiose Kreise. Und ich bin total gespannt auf die dritte Staffel. Jetzt aber noch das fast schon berühmte Life in Balance bei Esquire. Das heißt, Maximilian Mund, du musst dich entscheiden, aber nicht so ganz. Du darfst erklären, wie du die Balance in deinem Leben herstellst oder was dir vielleicht auch an beiden Aspekten gefällt, dessen, was ich dir jetzt sage. Ja. Und wir beginnen ganz einfach. Ich könnte es nicht beantworten. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Alle sagen Star Wars. Alle, Max. Erzähl mal, was ist dein Star Wars-Ding?
Ich glaube, Star Trek ist einfach irgendwann in den 80ern hängen geblieben und hat es nicht mehr in die 2000er geschafft. Deshalb bin ich damit eigentlich gar nicht in Berührung getreten und Star Wars.
Solltest du Netflix nicht sagen, die ziemlich investiert sind in Star Trek?
Ups. Ja, also ich weiß, dass es auch Prequels gab und Filme von Star Trek. Die habe ich, glaube ich, auch gesehen und die fand ich ganz nett. Aber irgendwie ist das Star Wars-Universum auch. Ich habe halt super viel Lego Star Wars damals auf der PlayStation gespielt und habe, glaube ich, auch nur so zwei Filme davon gesehen. Aber ich hatte halt diese ganzen Lego-Sachen von Star Wars und einfach dieser Merch, der einfach so rumgeht, macht es einfach so iconic.
Yoda oder Gandalf? Wie gesagt, du musst dich nicht 100% entscheiden. Du kannst sagen, was du von beiden mitgenommen hast oder wem du bei was glaubst oder wie auch immer.
Okay,
die Balance in deinem Leben.
Nämlich Gandalf, der Baby Yoda am Arm hat. Einfach was? Baby Yoda. Also ich hab The Mandalorian nicht geguckt, aber ich habe die ganzen Memes überall in den sozialen Netzwerken über Baby Yoda gesehen. Und
warum zum verdammten Geier hast du The Mandalorian nicht geguckt?
Ich fand das Konzept so komisch, einen Hauptdarsteller zu haben, der die ganze Zeit eine Maske auf hat. Ich fand das irgendwie...
Es ist super. Es ist wirklich super. Also wir bei Esquire, wir lieben The Mandalorian. Wir haben es auch gerecapped und so.
Ja.
Wir sind die Esquadorians, da kannst du alles nachlesen. Kannst ja gucken, ob es dir vielleicht doch taugt.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir auch Disney Plus geholt. Ja, das könnte ich eigentlich jetzt mal anschauen. Gerade. Und Gandalf einfach, weil ich glaube, das ist ja auch derselbe Schauspieler, der Dumbledore gespielt hat. Oder zumindest zum Teil. Ja, und ich fand den Hobbit mega cool. Deshalb. Yes.
Genau. Dann, wir werden sicher nach der EM mit diesem Podcast rauskommen. Ich frage dich trotzdem, Fußball oder Sommerwiese?
Sommerwiese.
Hast du keinen Bock auf Fußball? Ist nicht dein Ding?
Mir ist das so egal. Also wirklich, ich finde das die einzige WM, die ich toll fand, war 2006, weil es irgendwie eine geile, da war ich auch in Deutschland und es war der geilste Sommer irgendwie, an den ich mich erinnern kann, weil alle waren so aufgeregt und es war so ein Flirren in der Luft und es war eher so die Zeit und alle hatten diese Vuvuzelas und diese riesigen Tröten und es war irgendwie so ein mega Hype-Ding in der Schule auch. Aber nee, ich lege mich lieber auf die Wiese mit Freunden und Grill oder so. I couldn't care less.
Sonnenliege oder Sightseeing?
Sightseeing. Ah, ich langweile mich sehr schnell im Urlaub, wenn ich nur rumliege. Und mich entspannt es auch mehr, erschöpft zu sein am Ende des Tages, weil ich viel gelaufen bin. Und dann bin ich viel, viel entspannter, als den ganzen Tag zu liegen. Dann kriege ich Verspannung und kriege irgendwann Rückenschmerzen. Ich mag es lieber, mich zu bewegen und Sachen zu sehen und ein bisschen was von der Kultur mitzukriegen, anstatt einfach nur zu brutzeln.
Die nächste ist eigentlich egal, weil wir haben deinen Sprachgebrauch schon gehört, aber gendern oder lieber nichts ändern?
Gendern. Auf jeden Fall. Die Sprache verändert sich die ganze Zeit. Wir reden auch nicht mehr wie Goethe und ich finde es absolut legitim, dass wir uns weiterentwickeln.
Politisch sein oder vielleicht lieber die Klappe halten?
Privat auf jeden Fall politisch sein. Mit Freunden, mit Familie. Bitte immer deine Meinung preisgeben zumindest. Ich glaube, das ist total wichtig, einfach überhaupt über alles Mögliche zu sprechen. Und Social Media ist es manchmal einfach schwierig, weil man Angst hat, manchmal, glaube ich, auch von einem Shitstorm, vor der eigenen Meinung.
Hast du schon mal einen abgekriegt?
Ja, als es um die Diskussion ging, oder ja, auch immer noch geht, Palästina, Israel, und ich sehr viele muslimische Freunde habe und deren Sichtweise geschildert bekommen habe und man einfach super schwierig war, weil man sich einfach, war einfach überhaupt schwierig, sich zu dem Thema zu äußern, weil man so behaftet ist mit der deutschen Vorgeschichte und man überhaupt niemanden irgendwie auf die Füße treten möchte. Und deshalb
Da war
ist
auch
es auch.
plötzlich so ein komischer öffentlicher Druck da, auch gerade auf prominente Menschen, oder? Sich da plötzlich zu äußern zu sollen, das fand ich ganz auffällig.
Ja, absolut. Es war einfach unangenehm. Glaube ich, einfach auch gerade wegen der deutschen Geschichte gibt es einfach klar, man muss sich positionieren auf die eine Seite. Aber es ist einfach schwierig, weil man dann auch von den muslimischen Freunden super viel Druck bekommt und warum machst du das? Oder dann von der anderen Seite, wenn man sich für die einsetzt, dann du bist Antisemit. Ja, das war schwierig. Aber sonst, glaube ich, war das das einzige Thema, wo ich mich echt schwer getan habe, mich öffentlich zu positionieren. Und sonst, wenn es um Gleichberechtigung geht, um Rassismus, um Homophobie, da kriege ich eigentlich auch nie einen Shitstorm oder bad Messages.
Ja, vielleicht sind so ein paar Themen schon so weit öffentlich gemacht worden und als offensichtlich einer jüngeren Generation wichtig platziert, dass das vielleicht echt was bringt, habe ich den Eindruck, oder? Also,
Ja, absolut. Also es ist auch normal, meine Schwester auch, worüber sie redet, das ist einfach so, mit 18 war ich noch gar nicht so weit und das ist jetzt mittlerweile schon so Alltag, genauso wie das Gendern. Das ist bei ihr ganz normal, dass sie so spricht die ganze Zeit. Und mit 18 habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
ich finde auch, man gewöhnt sich da so schnell dran. Also wir gendern zum Beispiel in Esquire ganz, ganz natürlich und ich finde, man merkt das nicht. Also da
Nee.
kommt auch ganz wenig Sternchen im Text, wo über das ja so viele Menschen irgendwie stolpern, kann ich auch verstehen, weil es irgendwie ein bisschen anders ist. Aber es gibt irgendwie auch total schlaue Lösungen, wie man.
Ja, absolut.
Sports oder frei nach Winston Churchill, no sports.
Doch, ab und zu. Jetzt nicht zwanghaft oder so, aber ich finde das, find schon, möcht gern alt werden und dann achte ich schon ein bisschen darauf, dass meine Gelenke nicht einrosten.
Was machst du?
Ich jogge und manchmal so ein bisschen Cardio. Jetzt nicht übertrieben, aber ich habe jetzt auch bald eine neue Rolle, die drehe ich ab August und da muss die Rolle ein athletisches oder zumindest fittes Äußeres haben und dafür mache ich schon ein bisschen.
Cool, hast du dann einen Personal Trainer oder wie, oder machst du das selber?
Nee, das mache ich selber, steht jetzt nicht explizit drin und aber ich so wie ich mir den Hintergrund der Rolle gebaut habe jetzt, wäre das schon, glaube ich, nicht schlecht, das zu sehen, dass sie sich einfach sehr viel bewegt und sehr viel, also es wird sehr actionreich.
Einsiedeln oder Nomade sein?
Ich mag es, mit vielen Menschen umgeben zu sein. Ich mag das gar nicht, so für alleine zu sein. Deshalb gerne in einer Gesellschaft zusammenleben und nicht so den Einzelgänger machen.
Online oder offline?
Durchgehend online. Doch, ich bin schon sehr viel online und ich merke das schon auch manchmal, dass es einen irgendwie müde macht oder Kraft zehrt, die man eigentlich für was anderes gerne nutzen würde. Da muss man schon manchmal ein bisschen aufpassen, aber ich verteufel jetzt auch nicht das Handy oder das Internet. Ich finde, es eigentlich hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile.
Klassik oder Pop?
Zum Essen Klassik und zum Sport noch
Ah,
Pop.
okay, zum Essen Klassik. Hast du da, ja, du hast kein Spotify, aber du hast bestimmt was anderes. Hast du da eine Playlist oder hörst du dann Radio? Weil es ist ja, also ich finde, es ist so ein wahnsinniges, da ist so ein riesiger Schrank vor einem und man, also manchmal traut man sich nicht so richtig, die Schiebetür aufzumachen. Oder ja. Wie machst du das? Würde mich total interessieren, wie du.
Klassikradio an.
Ah.
Einfach Radiosender, Klassik und ich liebe das einfach. Ich finde, das Essen schmeckt auch besser, wenn man Klassik dabei hört. Also ich verbringe auch sehr viel Zeit mit dem Kochen, manchmal schon so 1,5 Stunden, weil ich sehr gerne experimentiere und lange köcheln lasse und hier und da und noch das umbacken und das noch geröstet. Und wenn man das dann am Ende alles zusammengetan hat und es fertig ist, das Werk, dann höre ich gerne Klassik dabei und genieße das dann in
Form. Oh Gott, die nächste Frage ist so profan, Max Burger oder Pizza?
Kann man beides sehr gut machen. Also ich esse mehr Pizza als Burger und dafür freue ich mich dann immer mehr noch, wenn ich mal wieder Burger esse, weil es dann irgendwie besonderer ist, obwohl ich sehr wenig gute Burger kenne. Also was ich sehr gut finde, ist so japanische Burger oder koreanische Burger. Die sind mal so ein bisschen
jetzt anders. Jetzt vom Fleisch oder von der ganzen Zubereitungsweise?
Nee, der ist gar kein Fleisch. Also dann eher so was dann an Ersatz da drin ist oder Gemüse oder so.
Bist du Veggie?
Ja, Piskata, also Fisch esse ich auch noch.
Wir kommen langsam dem Ende entgegen. Es ist die vorletzte Frage. Work hard oder play hard?
Work hard.
Ja. Bist du ein Workaholic?
Nö, aber wenn ich arbeite, dann work hard. Sonst chill auch hart.
Und die letzte Frage, sie bleibt dir nicht erspart. Gras oder Alkohol?
Auf alle Fälle nicht beides zusammen.
Fantastische Antwort. Fantastische Antwort. Sehr, sehr gut. Max, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg mit der dritten Staffel. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Besuch. Habe ich was vergessen? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Magst du noch was loswerden?
Wir sollten uns alle mehr mit Mental Health beschäftigen. Ich unterstütze gerade ein Unternehmen in Hamburg, auf Kurs Jugendhilfe heißt das, und werde dann eine Partnerschaft übernehmen für eine Kajüte, eine stationäre Einrichtung für Jugendliche, die sich besonders auch auf die Psyche beschäftigt und dort psychologische Betreuung anbieten und so. Ja, ich finde das mega wichtig, auch gerade für Männer, sich mehr mit ihrer Psyche auseinanderzusetzen.
Darf ich dann nochmal auf dich zukommen, weil ohne jetzt der Konkurrenz zu viel zu verraten, aber das wird das zentrale Thema eines der nächsten Hefte.
Ja.
Vielleicht können wir dein Projekt da ja vorstellen oder mit dir im Heft nochmal was dazu machen, weil da sind wir ganz deiner Meinung. Ich glaube gerade wir Jungs neigen dazu, uns nicht so richtig um unsere Birne zu kümmern.
Ja.
Finde ich super. Klasse. Danke, dass du das noch beigetragen hast. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg weiterhin. Ich wünsche dir persönlich großen Erfolg und vielen, danke. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast und hoffentlich bald wieder. Mach weiter so.
Dankeschön. Vielen Dank.
Das war der Esquire Podcast für heute. Zu Gast war Maximilian Mund, Hauptdarsteller der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe und wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt uns treu, bleibt gute Typen.